Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Le Comeback. Dem ist Nicolas Sarkozy einen Schritt näher. Er muss in der Betancourt-Affäre nicht vor den Richter. Vesikel. Die spielen eine wichtige Rolle im Verkehr zwischen unseren Zellen. So wichtig, dass ihre Erforscher den Nobelpreis für Medizin erhalten. Frauen. Die haben bei der Flucht übers Mittelmeer ganz besonders zu leiden.
Schon seit Monaten beobachten wir, dass viele Frauen schwanger sind. Und sie sind sehr häufig schwanger als Folge einer Vergewaltigung, die sie erlitten haben während der Reise.
Das Gespräch mit dem Direktor des italienischen Flüchtlingsrats. Und Bildung. Das Thema von 3 Sonderechos in den nächsten 3 Wochen. Heute die Einstimmung.
Jede Schule muss die eigene Stärken entwickeln und nicht einfach irgendwie der Mode nach versuchen, sich mit anderen Schulen zu verwischen und einen falschen Eindruck geben, was sie anbieten kann.
Wir sprechen mit dem Staatssekretär für Bildung. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Die sogenannte Betancourt-Affäre war für Nicolas Sarkozy eine der höchsten Hürden auf dem Weg zurück in die Spitzenpolitik. Jetzt ist die aus dem Weg geräumt. Die Untersuchungsrichter haben ihre Ermittlungen gegen den früheren französischen Staatspräsidenten eingestellt. Aus Paris, Rudi Mäder.
Nicolas Sarkozy nahm es mit Erleichterung zur Kenntnis. Die zuständigen Untersuchungsrichter kamen zum Schluss, es lasse sich nicht zweifelsfrei nachweisen, dass der frühere Staatspräsident im Jahr 2007 von der Milliardenerbin des L'Oréal-Konzerns illegale Spenden für seinen Wahlkampf angenommen habe. Insbesondere sei nicht beweisbar, dass Sarkozy die Altersdemenz der mittlerweile 91-jährigen Dame gezielt ausgenützt habe. Die Erleichterung ist verständlich, denn auch wenn der Betroffene schweigt, in Paris pfeifen es die Spatzen von allen Dächern. Der frühere französische Staatspräsident träumt von einem politischen Comeback. Ein Prozess hätte diese Pläne durchkreuzt, sagte sie auf der Anklagebank, man stelle sich das Medienspektakel vor. Trotzdem kommt es in der Affäre Betancourt zu einem Prozess, wenn auch ohne Sarkozy. Verantworten muss sich neben anderen der frühere Budgetminister Eric Woerth. Nun, Woerth ist nicht irgendwer, er war in Sarkozys Wahlkampfteam Kassenwart. Und falls Woerth Lilian Betancourt ausgenützt hat, dann nicht zu seinem eigenen Vorteil, sondern zum Vorteil von Sarkozys Wahlkampf. Das Worst-Case-Szenario ist für Sarkozy vermieden, doch was sein Image betrifft, ganz ungeschoren kommt er in der Affäre nicht davon. Dabei ist die Affäre Betancourt nicht die einzige, die Sarkozys Comeback-Plänen gefährlich werden könnte. Der Verdacht besteht, der frühere libysche Diktator Gaddafi habe Sarkozys Wahlkampf mit 50 Millionen Euro unterstützt. Der frühere Staatspräsident bestreitet das energisch und sagt, wer kann solche Dummheiten glauben? Doch die Justiz nimmt die Sache ernst und die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt seit April. Sarkozy hat also mit dem heutigen Entscheid einen wichtigen Etappensieg errungen. Ganz aus dem Schneider ist er noch nicht.
Rudi Mäder aus Paris hier im Echo der Zeit. Die weiteren Nachrichten des Tages hat jetzt Jonas Bischoff.
In Stockholm ist der erste Nobelpreis des Jahres vergeben worden, derjenige für Medizin. Er geht an die beiden US-Amerikaner James Rothman und Randy Shackman sowie an den Deutschen Thomas Südhof. Sie werden ausgezeichnet für ihre Entdeckungen zu Transportprozessen in menschlichen Zellen. Diese Entdeckungen erleichtern das Verständnis, wie das Gehirn funktioniert, wie Hormone ausgeschüttet werden und wie Krankheiten wie Diabetes entstehen. In Israel ist der religiöse Führer der orientalischen Juden, Rabbi Ovadia Yosef, gestorben. Er wurde 93 Jahre alt. Der Rabbi war eine zentrale Figur in Israel. Er trug dazu bei, die Stellung der orientalischen Juden in der Politik zu verbessern. Er gründete dazu die streng religiöse Schas-Partei. Diese war bei der Bildung von Koalitionsregierungen in Israel oft das Zünglein an der Waage. In Ägypten sind bei mehreren Anschlägen mindestens 9 Soldaten und Polizisten getötet worden. In Ismailia am Suezkanal wurden 6 Soldaten auf einer Patrouille erschossen. Im Süden der Sinai-Halbinsel kamen mindestens 3 Polizisten bei einem Bombenanschlag auf ein Staatsgebäude ums Leben. Weiter feuerten Angreifer nahe der Hauptstadt Kairo Granaten auf eine staatliche Satellitenanlage. Die Festnahme eines mutmaßlichen Al-Qaida-Führers in Libyen durch amerikanische Elitesoldaten sorgt für Missstimmung. US-Außenminister Kerry verteidigte die Festnahme als angemessen und legal. Die libysche Führung hatte gestern von einer Entführung gesprochen und von den USA eine Erklärung verlangt. Der Festgenommene soll vor 15 Jahren an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt gewesen sein. Er hatte in den letzten Jahren unbehelligt in Tripolis gelebt. Das Bundesamt für Straßen will neu festlegen, durch welche Straßentunnel Lastwagen gefährliche Güter transportieren dürfen und durch welche nicht. In 6 Tunneln seien die Sicherheitsvorkehrungen wie neue Lüftungstechnik genügend verbessert worden, um die Transporte zuzulassen. Dazu gehören der Selisberg-Tunnel auf der A2, der Kerenzer-Tunnel auf der A3 und die Tunnel in der Via Mala und Roffler-Schlucht an der A13. Verboten bleiben soll der Transport gefährlicher Güter im Gotthard-Straßentunnel, am San Bernardino und am Großen St. Bernhard. Die Angestellten der Mikrofiliale im Untergeschoss des Zürcher Hauptbahnhofs sollen mehr Pausen erhalten, um sich ans Tageslicht begeben zu können. Das hat das Zürcher Verwaltungsgericht entschieden. Die Mikro hatte sich gegen eine entsprechende Auflage der Stadt Zürich gewehrt. Pro Tag müsse die Mikro ihren Angestellten 2 zusätzliche Pausen von jeweils 20 Minuten gewähren und diese auch bezahlen, so die Forderung der Stadt. Der Mikro würden damit zusätzliche Lohnkosten von 750.000 Franken entstehen. Sie kann den Entscheid noch ans Bundesgericht weiterziehen. Im Tessin droht die Kastanienernte dieses Jahr auszufallen. Grund dafür ist eine Wespenart, die sich im Tessin immer weiter verbreitet. Die sogenannten Gallwespen legen ihre Eier in die Knospen der Kastanienbäume. Diese gehen dadurch kaputt. Wie die Nachrichtenagentur Estia berichtet, war die Erntemenge schon letztes Jahr geringer als gewohnt. Dieses Jahr könnte die Ernte nun ganz ausbleiben. In der Toskana hat die Feuerwehr die Leiche eines vermissten Kindes aus der Schweiz gefunden. Der Knabe wurde am Samstagabend zusammen mit seinem Vater im Auto von einer Flutwelle erfasst und fortgeschwemmt. Der Vater wird noch immer vermisst. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.888 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.010 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,82 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 51. Das Wetter. Der Hochnebel lockert sich morgen nur vereinzelt auf. Die Obergrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Metern. In den Alpen und im Süden scheint zeitweise die Sonne, lokal fällt aber auch wenig Regen. Die Temperatur zwischen 15 und 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wenn das Grauen mitreißt, Hintergründe zum Flüchtlingstrauma vor Lampedusa. Wenn unsere Zellen kommunizieren.
Sie können sich das vorstellen wie ein Transportsystem, das praktisch von einer Haltestelle zur nächsten geht und dann steigen Passagiere aus und dann wird nochmal irgendwelches was aufgenommen.
Erklärungen zum Nobelpreis für Medizin. Wenn die USA schwächeln, Gründe für Chinas Forschheit in Asien. Weiter, Gründe für Rabbi Yosefs Macht in Israel. Gründe gegen ein Schleierverbot für muslimische Touristinnen.
Sie sind sehr nett, zuvorkommend, sie sind super, schmecken fein, also sind meine besten Kunden.
Sagt die Verkäuferin in Interlaken. Und vieles ist gut, aber es gibt Baustellen, sagt der Staatssekretär für Bildung. Das Echo-Gespräch vor unserer Bildungsreise. Vor der Küste von Lampedusa suchen Taucher noch immer nach Leichen. Auf fast 200 ist die Zahl der Opfer der Bootstragödie vor der italienischen Insel inzwischen angestiegen. Bis zu 100 weitere werden noch immer im Inneren des Wracks vermutet. Viele Fragen rund um die Tragödie bleiben ungeklärt. Ich habe einige davon Christopher Hein gestellt. Er ist vor 25 Jahren beim UNO-Flüchtlingswerk UNHCR ausgestiegen und ist seither Direktor der Nichtregierungsorganisation Italienischer Flüchtlingsrat in Rom. Ich habe Hein zuerst gefragt, wie kann es sein, dass niemand dieses Boot gesehen hat, bevor es gekentert ist?
Ich kann nur die gleiche Frage wiederholen, die Sie richtigerweise stellen. Jedenfalls war das Boot doch so 2 bis 3 Tage auf dem Wasser. Und der Kanal von Sizilien ist eines der Meeresgewässer auf der ganzen Welt, die es am besten überwacht wird und auch am häufigsten frequentiert wird von Handelsschiffen, militärischen Schiffen, Fischerbooten, Touristikbooten und so weiter. Und natürlich haben die meisten dieser Schiffe auch eine Radarüberwachung. Außerdem gibt es Satellitensysteme. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass in diesen vielen, vielen, vielen Stunden auf dem Meer niemand davon bemerkt hätte. Es ist auch wahr, dass einige Überlebende gesagt hätten, dass dreimal sie ein Fischerboot gesehen hätten und um Hilfe gerufen hätten, sich bemerkbar gemacht haben, auch gesehen wurden, aber keine Hilfe geleistet worden ist.
Unter den rund 500 Flüchtlingen auf diesem gekenterten Boot waren auch Kinder und schwangere Frauen, viele sogar. Wieso wagen die eine so riskante Reise?
Weil sie keine Alternative haben. Sie können in Libyen nicht bleiben. Sie haben dort keinen Zugang zu irgendeinem Rechtsschutz. Im Gegenteil, sie haben das stetige Risiko, verhaftet zu werden und für unbestimmte Zeit und ohne jegliche richterliche Kontrolle in ganz grauenhaften Haftzentren zu verschwinden. Das gilt auch für Kinder. Das habe ich selbst gesehen in libyschen Haftzentren dieser Art für Ausländer. Für die Frauen, die schwanger ankommen, seit Monaten beobachten wir das, dass viele Frauen schwanger sind. Und sie sind sehr häufig schwanger als Folge einer Vergewaltigung, die sie erlitten haben, während der Reise, also nicht unbedingt im Herkunftsland, während der Reise durch 3.000 bis 4.000 Kilometer Wüste über den Sudan und durch Libyen, bis sie an die libysche Küste angekommen sind. In einigen Fällen wissen wir auch, dass die Frauen sich verkaufen, keine andere Wahl haben, um die Schmuggler zu bezahlen, um also die Überfahrt überhaupt zu ermöglichen.
Das heißt auch, diese Menschen sind oft Monate unterwegs, bis sie überhaupt in Europa ankommen.
Sie sind manchmal sogar Jahre unterwegs, denn die Schmuggler werden ratenweise bezahlt für die einzelnen Abschnitte der langen Reise und zwischendurch müssen sie auf irgendeine Weise arbeiten oder sich verkaufen, um die nächste Rate an die Schmuggler zahlen zu können.
Nun reist am Mittwoch EU-Kommissionspräsident Barroso nach Lampedusa. Die EU-Innenminister debattieren morgen über die europäische Flüchtlingspolitik. Was müsste denn die EU in ihren Augen tun, damit sich Dramen wie das vom letzten Donnerstag nicht wiederholen?
Wir müssen davon ausgehen, dass es sich hier nicht um Naturkatastrophen handelt. Es ist kein Erdbeben, es ist keine Überschwemmung. Es ist klarerweise ein von Menschen hervorgebrachtes Drama. Das sind Menschen, die nach Europa wollen. Und die Europäische Union kann politisch und juristisch gesehen nicht einfach so tun, als gäbe es nicht seit Jahren und Jahren schon dieses Drama im Mittelmeer. Die Antwort muss sein, dass in dieser Art Festung, die über das Schengen-System in Europa gebaut wurde über die letzten 20 Jahre, dass in diese Festung Brücken geschlagen werden, dass Menschen auf legale und geschützte Weise reinkommen, zumal dann, wenn sie ein Rechtsschutzbedürfnis haben, wenn sie Flüchtlinge sind, natürlich aufgrund von bestimmten Kriterien, was wir vorschlagen schon seit längerer Zeit, ist, dass es eine Möglichkeit geben muss, auch in einer diplomatischen Vertretung in einem Drittland, zum Beispiel in Libyen, einen Asylantrag an ein europäisches Land stellen zu können. Die Schweiz hatte für lange Zeit diese Praxis in der Schweizer Asylgesetzgebung. Das ist leider abgeschafft worden, aber abgeschafft worden auch im Hinblick auf die Tatsache, dass eben die Schweiz da alleine stand. Das ist meiner Überzeugung nach einer, vielleicht der wichtigste Schritt, der jetzt entschieden werden muss. Es muss eine Möglichkeit geben, auch schon dann einen Rechtsschutzantrag stellen zu können, bevor man physisch in Lampedusa oder sonst wo in einem europäischen Gebiet angekommen ist.
Aber viele dieser Flüchtlinge würden wohl kaum Asyl bekommen, weil sie in Europa vor allem eine wirtschaftliche Zukunft suchen. Würden die nicht auf einem anderen Weg trotzdem versuchen, nach Europa zu kommen?
Das ist zumal in letzter Zeit nicht mehr so. Wir können beobachten in Italien zum Beispiel, dass von den über 25.000 Menschen, die seit Januar bis gestern in Italien übers Meer angekommen sind, dass die allermeisten von ihnen Flüchtlinge und die allerwenigsten Wirtschaftsflüchtlinge sind. Das hat sich verschoben. Italien, Spanien, Griechenland spielen für Wirtschaftsflüchtlinge oder Wirtschaftsmigranten keine so große attraktive Rolle mehr. Es ist möglicherweise heute einfacher, seine Arbeit in Marokko zu bekommen als in Sizilien. Wir sehen schon aufgrund auch der nationalen Zusammensetzung der Menschen, die über das Meer kommen, dass die meisten von ihnen in der Tat Flüchtlinge sind und nicht Wirtschaftsmigranten.
Kommt es zu einer Katastrophe wie jetzt wieder vor Lampedusa, ist der Aufschrei in der Politik jeweils groß. Aber ich habe den Eindruck, danach geht jeweils alles weiter wie bisher. Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Flüchtlingspolitik. Sehen Sie mehr Bewegung?
In meiner Arbeit muss man immer optimistisch sein, sonst kommt man überhaupt nicht voran. Und daher, wenn es so in diesem furchtbaren Unglück vom letzten Donnerstag vor Lampedusa einen positiven Aspekt gibt, dann ist es der, dass die europäische Öffentlichkeit, die Medien tatsächlich also eine große Aufmerksamkeit gewidmet haben. Was geschehen muss, dafür gibt es konkrete Vorschläge, da muss man gar nicht jetzt von neu anfangen, darüber zu forschen. Die Europäische Kommission hatte bereits vor 10 Jahren einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, der veröffentlicht wurde, über die ganz konkreten Möglichkeiten, wie das auszugestalten wäre, dass ein Asylverfahren bereits im Ausland beginnen könnte. Wir brauchen nur den politischen Willen, damit das endlich Wirklichkeit wird.
Christopher Hein ist Direktor der Nichtregierungsorganisation Italienischer Flüchtlingsrat. Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an 3 Molekularbiologen. James Rothman, Randy Shackman und Thomas Südhoff haben jeder für sich in den vergangenen 40 Jahren Zellen erforscht und dabei einen zentralen Mechanismus erklärt. Patrick Tudin.
Dank Rothman, Shackman und Südhoff wissen wir heute, was in lebenden Zellen vorgeht, gleicht, stark vereinfacht, einem Netzwerk von vielen unheimlich geschäftigen Busbahnhöfen. Ein einzelner Bus in diesen sinnbildlichen Busbahnhöfen in unseren Zellen, ein einzelner Bus heißt in der Fachsprache Vesikel. Diese Vesikel sind gerade mal 1/1000 Millimeter groß und sie sind kugelrund. So ein kugeliger Mikrobus wird am einen Ort in der Zelle beladen mit chemischen Verbindungen und bewegt sich dann ganz gezielt an einen anderen Ort in der Zelle. Dort angekommen entlädt der Mikrobus, also das Vesikel, seinen Inhalt. In den Worten von Anne Spang, Professorin für Biochemie an der Uni Basel.
Sie können sich das vorstellen wie ein Transportsystem, das praktisch von einer Haltestelle zur nächsten geht und dann steigen Passagiere aus und dann wird nochmal irgendwas aufgenommen. Diese Vesikel, die transportieren bestimmte Fracht vom einen Ort zum nächsten.
Wenn so ein Vesikel von innen her an der Zellaußenhaut ankommt, quasi an seiner Endstation, dann verschmilzt es damit mit der Außenhaut. Die Folge, es entleert seinen Inhalt nach draußen, aus der Zelle hinaus. Damit gelangt eine chemische Botschaft aus dem Inneren der Zelle nach außerhalb der Zelle. Darum heißen die so ausgeschütteten Moleküle auch Botenstoffe.
Jede Zelle in unserem Körper braucht diesen Mechanismus zum Überleben. Und wenn dieser Mechanismus gestört ist, kann das zu neuronalen Krankheiten führen, aber auch zu Krankheiten wie Krebs, wenn die Botenstoffe falsch reguliert sind.
Anne Spang kennt einen der 3 frisch gekürten Nobelpreisträger. Sie hat während ihrer akademischen Lehr- und Wanderjahre auch im Labor bei Randy Shackman Halt gemacht.
Er ist ein sehr integrer Mensch, er hat nicht irgendwelche so großen Attitüden oder sowas. Man kann sehr gut mit ihm reden, sehr gut diskutieren, er ist sehr hilfreich, sehr offen. Es ist wirklich eine Freude, mit ihm zu arbeiten.
Anne Spang, Biochemikerin an der Uni Basel über Randy Shackman. Er, James Rothman und Thomas Südhoff haben heute zu je gleichen Teilen den Nobelpreis für Medizin zugesprochen erhalten. Unmittelbare, praktische Anwendungen ihrer Erkenntnisse in der Form von Medikamenten gibt es zwar noch keine, aber gewisse Infektionen lassen sich heute früher erkennen, dank den Nobelpreisträgern Shackman, Rothman und Südhoff.
2 Zahlen zeigen, wie wichtig die Pazifikregion inzwischen geworden ist. 40% der Weltbevölkerung leben dort und sie erbringen 55% der Wirtschaftsleistung der ganzen Welt. Zusammengeschlossen sind die Pazifikländer in der APEC, der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die hält in diesen Tagen auf Bali ihren jährlichen Gipfel ab. Dominiert wird die Region und die APEC von den USA und von China. Ich habe mit unserem USA- und unserem China-Korrespondenten über den Wettstreit der Supermächte im Pazifik gesprochen und zuerst Urs Morf in Peking gefragt, was sind am APEC-Gipfel die heiklen Themen?
Das wichtigste Thema, der wichtigste Agendapunkt dürfte sein, dass die Amerikaner mit einem Teil der APEC-Länder eine Freihandelszone gründen wollen, aber eben nur mit einem Teil und ausgerechnet China soll nicht zu diesem Teil gehören, da funkt also ganz offensichtlich die Rivalität zwischen den USA und China hinein.
Was, Beat Soltermann, in Washington versprechen sich denn die USA von dieser neuen Freihandelszone?
einen besseren Marktzugang in der Region. Man muss wissen, diese Länder sind sehr wichtig. Schon heute gehen 60% aller Exportgüter der USA in die Region, 75% aller Landwirtschaftsprodukte und 40% der Dienstleistungen. Die USA sind aber auch deshalb so erpicht auf den baldigen Abschluss eines solchen Abkommens, weil der große Konkurrent China in der Pazifikregion immer mehr an Einfluss gewinnt. Schaut man die Länder an, die nun am Verhandeln sind, dann stellt man fest, China ist zum wichtigsten Handelspartner für all diese Staaten, mit Ausnahme von den Philippinen, geworden. Bis vor kurzem waren das fast immer die USA. Es geht den Vereinigten Staaten also auch darum, China wirtschaftlich wieder etwas zurückzudrängen.
China dürfte das aber nicht gefallen, Osmow.
Nein, ganz sicher nicht. Also dass ausgerechnet China, wirklich mittlerweile immerhin die zweitgrößte Wirtschaftsmacht des Planeten, beim Ausarbeiten dieses Abkommens nicht dabei sein soll, das passt Peking überhaupt nicht in den Kram. Allerdings, das muss man auch sagen, Peking kann sich trösten. Während dieses Projekt der Amerikaner eben noch ein Projekt ist, hat China selbst schon länger mit allen ASEAN-Staaten, also mit dem südostasiatischen Teil der Region, ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, und das läuft schon, und das bringt natürlich nun wirklich schon satte Profite für China.
Präsident Obama hat ja schon länger angekündigt, er wolle seine Aufmerksamkeit künftig mehr Richtung Pazifik richten, nicht nur in Handelsfragen. Was, Beat Soltermann, plant er da sonst noch?
Die USA wollen sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch stärker im pazifischen Raum engagieren. Die USA haben in Südkorea und auf den Philippinen wichtige Militärbasen. 60% der Marine soll laut einem Plan künftig in der Pazifikregion stationiert werden. Die militärische Zusammenarbeit mit Partnerstaaten soll ebenfalls intensiviert werden. Die USA betonen sehr, wie wichtig ihnen diese militärische Kooperation ist. Auch wenn da auf der Seite der Partner einige Fragezeichen aufgetreten sind, vor allem in jüngster Zeit, würden die USA den Chinesen oder den Nordkoreanern zum Beispiel die Stirne bieten. Und wie zuverlässig sind die USA noch, wenn sie nicht mal ihre Haushaltsprobleme zu Hause gesittet regeln können?
Osmow in Peking, Sie beobachten die Region seit Jahren. Wie weit gelingt denn dieser Plan der USA, die chinesische Übermacht in Asien einzudämmen?
Zumindest im Moment hat man einfach das Gefühl, es gelinge überhaupt nicht. Also ein Beispiel dafür ist, wie hart China auftritt gegenüber Japan bei diesem Seegrenzstreit um diese Diaoyu-Inseln. Da sind ständig irgendwelche chinesischen Schiffe, Küstenwachschiffe dort, die die Japaner provozieren, die ja diese Inseln auch für sich beanspruchen. Und das krasseste Beispiel der letzten paar Tage ist wahrscheinlich, dass Xi Jinping, also Chinas neuer Staatschef, bei den Vorbereitungstreffs zum APEC-Gipfel hier in Bali in Indonesien hat er einen Vertreter Taiwans getroffen, also dieser Insel, die China eigentlich immer noch als abtrünnige Provinz bezeichnet. Und mit dieser Insel hat man ja in letzter Zeit sehr gute Wirtschaftsbeziehungen. Und hat Xi Jinping nun diesen Mann getroffen und hat ihm ziemlich unverblümt gesagt, es sei zwar schön, dass man nun so gute Wirtschaftsbeziehungen habe, aber man dürfe nicht vergessen, diese Wiedervereinigung mit der Insel, die könne nicht einfach über die nächsten paar Generationen aufgeschoben werden. Solche Töne hat man aus Peking Taiwan gegenüber die letzten 10 Jahre nicht mehr gehört.
Nun musste US-Präsident Barack Obama wegen des erzwungenen Regierungsstillstands zu Hause seine geplante Asienreise absagen. Wie sehr schwächt das die Position der USA in Asien zusätzlich?
Also ich denke, der Imageschaden ist enorm. In Asien ist der Gesicht wahren oder eben Gesicht verlieren sehr, sehr wichtig, und Amerika hat ganz klar Gesicht verloren damit. Und dann kommt aber auch inhaltlich etwas dazu. Also dieses Freihandelsabkommen, das muss ja noch ausgehandelt werden. Wenn es fertig ausgehandelt wird, das wissen hier alle, muss es in Amerika vors Parlament. Und die Asiaten, die haben nun so eben vordemonstriert bekommen, wie schwach eben Obama offensichtlich dasteht vor seinem Parlament. Und da fragt man sich dann natürlich, ob er das überhaupt durchbringen kann. Und da kommt noch was dazu. Da fragen sich die einen oder anderen der asiatischen Partner wahrscheinlich auch, wenn nun wirklich ein Notfall passiert, wenn man Hilfe gebräuchte von den Amerikanern, wäre dann vielleicht in Washington auch gerade wieder Shutdown, und hätte Obama überhaupt dann Zeit, ihnen mit Hilfe beizustehen?
Osmow ist unser Korrespondent in Peking. Beat Soltermann berichtet aus Washington. Es ist 18.24 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit einem umstrittenen Rabbi in Israel. einem umstrittenen Stück Stoff im Gesicht von Touristinnen und dem umkämpften Bildungskuchen in der Schweiz. Hunderttausende orthodoxe Juden strömen in diesen Stunden nach Jerusalem. Sie wollen Ovadia Yosef, dem spirituellen Führer der orientalischen Juden, das letzte Geleit geben. Der Gründer der ultraorthodoxen Schas-Partei ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten Geistlichen Israels. Thorsten Teichmann vom ARD-Studio Tel Aviv.
Dunkle Sonnenbrille und prächtiges Gewand waren seine Markenzeichen, aber das Äußerliche von Ovadia Yosef erklärt nicht seine Macht und seine Bedeutung für die israelische Gesellschaft. Er war Rabbiner, zeitweise Oberrabbiner, er legte jüdisches Recht aus. Aber vor allem war es ihm gelungen, jüdische Gemeinden zu einen. Gemeinden, die aus so unterschiedlichen Ländern wie Marokko, Indien, Jemen oder Irak stammten, die sogenannten Sepharden. Juden, die sich lange benachteiligt fühlten in Israel, gegenüber den Juden aus Europa, den Ashkenazim. So beschreibt es der Professor der Soziologie Menachem Friedmann. Um ihn herum hatten sich junge Sepharden gesammelt, die spürten, dass die Ashkenazim ihnen die Kultur überstülpen wollen, dass sie versuchen, die sephardischen religiösen Traditionen aus dem Alltagsleben zu verbannen. Und schon damals, in den 50er Jahren, fiel Rabbi Yosef durch seine entschiedene Haltung gegen diesen Trend auf und wurde zu einem Führer. Er schuf eine sephardische Identität, auch mit Hilfe eines eigenen Schulsystems, in Abgrenzung zu den ultraorthodoxen Jeschiven der Ashkenazim. Die Gründung einer politischen Partei, der Schas-Bewegung, war ein logischer zweiter Schritt. Anfang der 80er wurden sie dann plötzlich zu einer erfolgreichen politischen Kraft. Ovadia Yosef spielte dabei eine entscheidende Rolle, denn er ermutigte sie, gab ihnen Legitimierung. Wir haben eine eigene Identität und wir sind nicht weniger wert als die anderen. Die Schas-Partei hatte zeitweise 17 Sitze im israelischen Parlament und war auch sonst häufig entscheidend für eine Regierungsbildung. Derzeit ist die Partei nicht an der israelischen Regierung beteiligt und trotzdem suchte Ministerpräsident Netanyahu im vergangenen Herbst bei Ovadia Yosef Zustimmung zu seiner Iran-Politik, wie der Reporter Nadav Petri es damals beschreibt. Netanyahu muss Rabbi Ovadia überzeugen und ihn auf die Seite derjenigen bringen, die einen Angriff auf Iran unterstützen. So wie es momentan aussieht, ist es Netanyahu nicht gelungen. Rabbi Ovadia lehnt weiterhin einen israelischen Alleingang gegen Irans Atomanlagen ab. Dass der Ministerpräsident für entscheidende Fragen der Politik die Unterstützung eines religiösen Führers sucht, hatte nicht-religiöse Israelis zum Teil verstört. Kritik gab es außerdem an Predigten und Aussprüchen. Ovadia Yosef wünschte einmal, Gott möge den Politiker Yossi Beilin erstechen oder gegenüber den Palästinensern dürfe man keine Gnade zeigen und müsse sie ausrotten. Menachem Friedmann sagt, Rabbi Ovadia sei im Grunde ein gemäßigter Führer gewesen. Seine Anhänger aber seien fast alle rechtsradikal. Die Leute, die zu seinen Predigten kommen, sind sehr einfach. Das sind Leute, die lachen wollen, die gerne markante Sprüche hören, sogar Flüche. Das gefällt ihnen, weil sie selbst so reden. Vielleicht rutschte es ihm deshalb einfach raus, aber vielleicht dachte er auch, dass es sich lohnt, weil es ihm politisch viele Stimmen bringt.
Aus Israel, Bericht von Thorsten Teichmann. Besucherinnen und Besucher aus den Golfstaaten sind für die Schweizer Tourismusindustrie immer wichtiger. Das belegen auch die heute publizierten Zahlen des Bundesamts für Statistik. Kein Wunder, machen sich in der Branche viele Sorgen nach dem Tessiner Ja zu einem Verhüllungsverbot und der Ankündigung einer nationalen Anti-Verschleierungsinitiative. Sie fürchten, ein Verhüllungsverbot würde die arabischen Touristen abschrecken. Aber wäre das wirklich so? Andrea Jacki reiste ins Berner Oberland nach Interlaken und hörte sich um.
Interlaken, 9 Uhr morgens. Die Wolkendecke lichtet sich nur langsam, der Tag beginnt kühl, feucht, herbstlich. Bauarbeiter reißen die Straße auf, der Kehricht wird abtransportiert. Einige Touristen sind bereits unterwegs, vor allem Chinesen. Die arabischen Touristen lassen es gemütlicher angehen. Sie sind noch in den Hotels. Anita Lehmann hängt Pullover an einen Ständer vor ihrem Kleiderladen. Sie schwärmt von den arabischen Touristen.
Sie sind meine besten Kunden. Sie sind sehr nett, zuvorkommend, sie sind super, schmecken fein. Oder sie sind auch zum Teil noch jüngere Generationen oder sie sind auch offener, also das merkt man schon.
Etwas später dann sind auch die arabischen Gäste unterwegs. Eine Frau mit langem Kleid und Kopfbedeckung geht neben ihrem bärtigen Mann Richtung Busbahnhof. Das Paar kommt aus Kuwait. Die Frau ist geschminkt, lächelt. Beide haben noch nichts von den Bestrebungen in der Schweiz gehört, ein Verhüllungsverbot einzuführen. Sie erklären, dass bei ihnen daheim nur der Ehemann das Gesicht der Frau sehen dürfe. Das sei im Islam so. In der Schweiz aber...
No problem. See anything in here. Because not,
hier dürfe auch die arabische Frau ihr Gesicht zeigen.
In my country.
Nur 7% der Übernachtungen gingen im letzten Jahr in Interlaken auf das Konto arabischer Gäste. Aber der Markt wächst. Nicht zur Freude aller. Tatsächlich fühlten sich einzelne Touristen gestört durch die verhüllten Frauen, sagt Tourismusdirektor Stefan Otz. Die Araber seien aber nur für relativ kurze Zeit in der Region, wenn knapp 2,5 Monaten im Sommer.
Wir machen ja auch Marketingkampagnen in den arabischen Staaten, geben da viel Geld aus, dass die Gäste zu uns kommen. Und das wollen wir und das können wir nicht stoppen.
Die Araber blieben länger als andere Gäste und geben mehr Geld aus. Bis zu 500 Franken täglich pro Person. Kein Wunder haben Tourismus und Hotellerie Angst, sie zu verlieren. Offenbar zu Recht, wie ein Tourist aus Kuwait zeigt.
Yeah, I think like some before in France we heard like that.
Araber würden sich nicht mehr willkommen fühlen. Viele besuchten auch Frankreich nicht mehr, seit sich die Frauen dort nicht mehr verhüllen dürfen.
Yeah, we don't feel welcome, like it's something shame, you know.
Für ihn ist das Anliegen rassistisch.
I think it's like racism, you know. I don't think this matter in Switzerland. I think it's something not right.
Seine Frau trägt ein schwarzes Kopftuch mit violetten Blumen, locker auf der Seite geknotet. Es schmerze sie, sowas zu hören. Es mache traurig, ja, ärgerlich, ergänzt ihr Mann. Das sei doch ihre Religion. Es schmerze sie, sowas zu hören. Aber, fügt ihr Mann an, er glaube nicht, dass es in der Schweiz zu einem Verbot komme. Die Schweizer seien offen gegenüber allen.
And this is a very lovely place.
Kurz vor Mittag. Ein arabisches Paar kommt vom Bahnhof Interlaken her mit Koffern bepackt. Die beiden stammen aus den Emiraten und sind auf Hochzeitsreise. Die Frau bedeckt ihren Körper mit einem langen, hellen Kleid mit kleinen bunten Blumen, auf dem Kopf ein schwarz-weiß gemustertes Tuch. Ihr Mann erklärt den Unterschied zwischen den einzelnen arabischen Staaten.
Even Saudi Arabia, they are interesting about this to cover their face.
So würden in Saudi-Arabien die meisten Frauen ihr Gesicht verstecken. In den Emiraten sei es in etwa die Hälfte der Frauen. Die beiden hätten kein Problem mit einem Verhüllungsverbot in der Schweiz. Nein, sie wären nicht wütend, sagen sie. Sie passten sich schon jetzt an. In den Emiraten verhülle die Frau ihr Gesicht. Hier mache sie es nicht.
In my country it's okay, but here no.
Das frisch vermählte Paar nimmt seine Koffer und geht Richtung Hotel. Inzwischen scheint die Sonne. Auch die Jungfrau thront nun unverhüllt über Interlaken.
Andrea Jacke. Das Echo der Zeit geht in den nächsten 3 Wochen auf Reise, auf eine Tour durch die Schweizer Bildungslandschaft. An den nächsten 3 Dienstagen kommt unsere Sendung jeweils live aus dem Hörsaal. Stationen sind die Berufsfachschule Emmental, die Fachhochschule in Luzern und morgen als erstes die Universität Basel. Es geht um Fragen wie, brauchen Clowns einen Mastertitel? Wie züchten Schweizer Unis Genies? Oder ist der Zimmermann-Lehrling besser gerüstet für die Zukunft als der Maturant? Einer, der hier den Überblick hat, ist der Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation, Mauro Dell'Ambrogio. Simon Fazer haben mit ihm einige Knackpunkte vorsondiert.
Herr Dell'Ambrogio, Sie haben 7 Kinder. Wie viele davon haben sich für eine akademische Karriere entschieden?
2 bis jetzt. Die anderen 5 haben eine Berufsbildung angefangen. Und ja, das entspricht fast der Schweizer Durchschnitt.
Genau, das ist nämlich so ein bisschen der Königsweg in der Schweiz. Deswegen soll es dem Schweizer Arbeitsmarkt so gut gehen, heisst es ja.
Ja, das ist sehr schwierig, ein Bildungssystem in Einklang bringen mit einem Arbeitsmarkt, weil man kann nicht voraussehen, was in 10 oder 30 Jahren der Arbeitsmarkt anbietet und erfordert.
Trotzdem, auch wenn jetzt die Mehrheit ihrer Kinder sich für eine Berufslehre entschieden hat, ist eigentlich die universitäre Ausbildung die mit dem größten Prestige, oder? Also die meisten möchten eigentlich gerne an die Uni. Gerade Eltern, die auch selber an der Uni waren, können nicht früh genug schon schauen, dass es mit den Kindern auch klappt. Dabei sind doch eigentlich viele Studierende am Ende der Uni ohne Stelle, währenddem die mit einer Lehre dann es viel leichter haben auf dem Stellenmarkt.
Gut, das ist nicht erwiesen, dass das Studium dann zu größeren Schwierigkeiten bei einer Arbeitssuche führt. Ich glaube, sei es im akademischen Bildungsweg, sei es in der Berufsbildung, gibt es konjunkturell bedingt.
Aber wieso dieses Prestige? Wieso hat das so viel Prestige?
Ja, das hat viel zu tun auch mit der Kultur in der Familie, mit der Tradition. Also Prestige kann auch eine gute berufliche Karriere anbringen. Es geht vor allem um die Karrieremöglichkeiten. In der Schweiz sind die Karrieremöglichkeiten groß, auch für diejenigen, die mit einer Lehre angefangen haben. Dazu ist zu betonen, dass heute diese scharfe Zeitteilung zwischen Berufsbildung und akademische Laufbahn nicht mehr ganz stimmt. Das System ist sehr durchlässig. Man kann nach einer Berufslehre via Berufsmatura dann an einer Fachhochschule studieren und dann theoretisch auch mit einem Doktorat an der ETH einen Studium fertig machen. Also die Durchlässigkeit des Systems ist heute, ich glaube, das Wichtigste in der Schweizer Bildungsszene.
Wenn wir vom Arbeitsmarkt her schauen, vielerorts fehlt das Fachpersonal, dieser berühmt-berüchtigte Fachkräftemangel, der wird sich noch zuspitzen mit dem demografischen Wandel. Wieso kann unser Bildungssystem die Bedürfnisse der Arbeitswelt nicht abdecken?
Ja, schon weil die Demografie der Schweiz unterdimensioniert ist im Vergleich mit der Dynamik unserer Wirtschaft. Das ist immer so gewesen, vor allem wenn es in der Schweiz an der Wirtschaft gut geht. Und es ist eben unmöglich, die Bildung zu organisieren, dass die künftigen Bedürfnisse gedeckt werden. Noch vor wenigen Jahren war der große Geschrei, es fehlen Fachleute für die Finanz. Man muss spezielle Bildungswege für die Finanzberufe entwickeln. Und jetzt, nach wenigen Jahren, ist die Situation schon ganz anders. Das heißt, das Studium oder die Berufsbildung ist für ein Leben. Und die Konjunktur im Arbeitsmarkt wird alle 5 Jahre ganz anders aussehen.
Jetzt ist die Schweiz ja besonders stolz auf dieses duale System. Also einerseits Berufslehre und Berufsschule. Nur, das ist international gar nicht so anerkannt. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die ist dieser Berufslehre gegenüber äußerst kritisch. Was ist das Problem?
Ja, mega, seine Kritik geht es um ein Missverständnis oder so ein genügendes Verständnis für das Schweizer System. Das ist ziemlich eigenartig. Jetzt ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit allgemein in Europa, in der Welt verbessert. Wir haben viele Delegationen, die aus anderen Ländern kommen, um unser System nachzuschauen. Und aber es ist sehr, sehr schwierig, das zu kopieren oder zu exportieren, weil es braucht eine tiefe Tradition, die wir haben. Und einmal, dass die Bildung ganz dem Staat delegiert worden ist, das ist praktisch unmöglich, das zurückzubringen und die Wirtschaft mehr einzubeziehen.
Ist denn der Schlüssel quasi für diese Karrieremöglichkeiten, liegt denn dieser Schlüssel bei den Titeln? Also braucht es zum Beispiel künftig nicht mehr den Schreinermeister, sondern den Professional Master?
Ja, es kann ein Element sicher, auch die Bezeichnung der Berufe selber spielt eine gewisse Rolle. Und das ist auch ein Grund, warum eben die Bezeichnung der Berufe sich ständig entwickelt. Man muss aber aufpassen, dass man nicht einfach so Titulatur inflationiert und einfach nur so billig herumstreut, weil dann geht auch die Glaubwürdigkeit verloren. Es gibt internationale Standards im Hochschulwesen, ziemlich mindestens im europäischen Raum festgelegt. Was ein Bachelor ist klar, muss ein 3-jähriges Vollzeitstudium oder entsprechend lang dauern. Und wir sollen nicht auf jeden Fall nur zum Zweck eine gewisse Titulatur zu bekommen, dann die Seele von gewissen Bildungswegen verkaufen und die Natur von gewissen Studiengängen nicht verlieren. Sonst verderben wir einfach die Qualität von den einzelnen Studiengängen. Ein Beispiel davon ist, wie heute schon gewisse Kreise der Berufsbildung mit einem gewissen Verdacht an die Fachhochschulen anschauen. Die Fachhochschulen sind als Spitze der Berufsbildung geschaffen worden und die sind es. Aber ja, man sagt schon jetzt, ja, die tendieren in Richtung Akademisierung. Also das gibt manchmal auch Widersprüche. Man will zuerst nur eine Titulatur und dann mit der Titulatur kommen neue internationale Standard. Und dann durch diese Standard geht auch die Natur selber verloren. Und das wollen wir nicht.
Sie haben jetzt davon gesprochen, die Seele quasi zu verkaufen, von dieser Seele. Die Fachhochschulen, die den Anschluss an die Uni suchen und auch immer mehr Titel haben, es gibt offenbar inzwischen auch einen Master in Bewegungstheater an der Theaterschule im Tessin von Dimitri. Geht da nicht das Wesentliche? Sie sprechen von der Seele, nämlich die Praxis verloren. Ist das nicht ein Hauptproblem?
Darum geht es genau. Also an sich ist es nicht wichtig, was für ein Titel eine Fachhochschule vergibt. Je mehr das internationale Standard entspricht, desto besser im Prinzip. Aber es geht vor allem darum, ob die Ausbildung als solche berufsbefähigend ist oder einfach nur so ein akademisches, wissenschaftliches Studium, dass es auch Sinn macht. Aber je nachdem, was man will von einem Studium, will man einen Beruf direkt ausüben oder will man nur eine grundsätzliche wissenschaftliche Ausbildung? Ist klar, eine Theaterschule ist anders als Theaterkunde in einer Universität zu studieren oder ein Musikkonservatorium ist anders als eine Musikkunde in einer Universität zu studieren. Es geht davon, was man will. Wenn man spielen will in einem Konzert, besucht man ein Konservatorium und nicht Musikkunde an der Uni.
Was können Sie denn tun gegen diese Gefahr der Akademisierung?
Ja, die Schulen selber müssen erkennen, dass nur durch eine konsequente Profilierung ist eine nachhaltige Attraktivität gesichert. Also so ein Bluff machen mit Titeln und Bezeichnungen hat kurze Beine. Und das zeigt sich, dass, ich erwähne immer als Beispiel, vielleicht die weltbeste Fachhochschule in der Schweiz ist die École Hôtelière in Lausanne, die Hotelfachschule in Lausanne. Sie hat Konsequenzen im Profil durchgezogen, ein Jahrhundert lang. Und das ist der Schlüssel. So jede Schule muss die eigene Stärken entwickeln und nicht einfach irgendwie der Mode nach zu versuchen, sich mit anderen Schulen zu verwischen und einen falschen Eindruck geben, was sie anbieten kann.
Ganz grundsätzlich, wo sehen Sie quasi die größte Knacknuss im Schweizer Bildungssystem?
Es geht darum, das System lernfähig zu halten. Das heißt, die gesellschaftliche Entwicklung, die kulturelle Entwicklung in der Bevölkerung, die Erwartung der Leute, die sich ausbilden lassen oder bilden wollen, das alles entwickelt sich ziemlich schnell, auch unter Druck der Globalisierung, der internationalen Vergleiche, der verschiedenen Moden. Und das System muss auch vielfältig bleiben. Eine der Stärken des Schweizer Systems ist die Vielfältigkeit, die Tatsache, dass auch die regionalen Bedürfnisse entsprochen werden und dass es möglich bleibt, innovativ, dank der Vielfältigkeit, innovative Lösungen ständig zu finden.
Mauro Dell'Ambrogio ist Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation. Simon Fazza hat mit ihm gesprochen. Bildung ist an den nächsten drei Dienstagen Thema von drei Sonderechos. Wir senden jeweils live aus der Berufsfachschule Emmental, der Hochschule Luzern und morgen zum Auftakt aus der Universität Basel. Mehr zum Echo aus dem Hörsaal finden Sie auf srf.ch. Das war's für heute. Verantwortlich Ursula Hürzeler. Für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.